Vor einigen Wochen haben wir hier gehört, dass das Gebet eine der Wurzeln oder Säulen der Versammlung ist. Und beten tun ja viele. Ja, es gibt in jeder Religion Gebete. Und jetzt ist die Frage, wie betet der Apostel Paulus? Wir haben es gehört. Die Frage ist, wo ist da der Unterschied? Was macht das Gebet als Wurzel oder Quelle oder Säule der Versammlung aus, im Gegensatz zu den vielen Gebeten, die es in der Welt geben mag? Wir werden heute nicht das ganze Gebet schaffen. Es tut mir leid. Über die Dimension Gottes müssen wir leider das nächste Mal reden. Ich habe das am Mittwoch noch nicht gewusst, weil das ist so viel, dass man das in einer Stunde nicht in Ruhe behandeln kann, sodass ich mir entschlossen habe, das in zwei Teilen zu machen. Aber das ist nicht schlimm. Dann haben wir die Spannung erhalten für die vier Dimensionen Gottes, wenn wir uns ja wieder mal sehen sollten, wenn der Herr will und ich dran bin. Ja, wir müssen ja bei diesem Gebet dran denken, dass er hier, wie Reinhold eben gelesen hat, nach Elberfeld dieser Halb sagt, ist ein altdeutsches Wort, gell? Versteht ihr das noch alle, dieser Halb? Wir sind auch schon länger jung, gell? Für uns ist das noch gängiges Deutsch. Die Jugend hat da wohl schon Probleme mit. Deswegen wird eine modernere Übersetzung ganz sagen, deswegen. Deswegen, zweiter Fall, gell? Ein bisschen Grammatik muss sein. Deswegen, warum denn deswegen? Warum sagt er hier deswegen im Vers 14? Er sagt deswegen, weil er schon mal was vorher gesagt hat. Nämlich, wir müssen das ganze Kapitel 3 betrachten. Er hat doch, wie wir hier auch schon gehört haben an dieser Stelle, in den Versen 1 bis 9 über die Enthüllung des Geheimnisses des Christus gesprochen. Er hat über die Verwaltung dieses Geheimnisses gesprochen. Er hat gesagt, das muss bekannt gemacht werden oder ist bekannt gemacht worden jetzt für nicht nur mich, sondern ich habe das nicht nur erfahren, sondern auch alle anderen Propheten und Apostel haben das erfahren. Also er ist nicht der Einzige mit diesem Wissen. Würde also heißen, er hat schon allerhand erzählt. Und dann kommt ja, und das war ja meine vorletzte Predigt hier, die Aufgabe der Ekklesia in diesem Zusammenhang, der Leibesgemeinde, nämlich das zu verkünden und wesensmäßig zu erfassen. Oder wie Paulus gerne sagt, ich will, dass er endlich mal begreift, was Gott für euch gemacht hat. Und da fühlen wir uns so angesprochen. Also wir haben ja das begriffen, gell, was er gemacht hat. Und da sind wir immer noch so auf der Linie, ich muss jetzt was für Gott machen, damit er mich gnädig annimmt. Das wäre völlig daneben. Sondern wie die Woche mir jemand schrieb aus der Internetgemeinde, in unserer Gemeinde müssen wir immer Gemeinde bauen und alle was tun. Und dann ist die Frage, warum, gell? Warum tun wir denn was? Erklären Sie mir doch bitte mal, ob das Tun mit der Gnade zusammenpasst. Solche Fragen kommen da, gell? Und dann kann ich den Leuten schreiben, ja, das passt schon zusammen, nur die Richtung muss stimmen, gell? Erst ist die Gnade, erst habe ich was geschenkt gekriegt. Und wenn ich was geschenkt bekommen habe, dann kann ich ja mal Danke sagen, indem ich sage, ja, danke, Herr, für die Gnade, die du mir erwiesen hast, und jetzt gebe ich mir Mühe, ordentlich zu leben. Also ich mache das Tun aus dem Beweggrund der Dankbarkeit heraus, weil ich schon alles habe und nicht, weil ich was haben will. Wer hier strampelt, weil er gerettet werden will, der ist auf dem falschen Dampfer. Der rennt in diesem bekannten Hamsterrad herum, geistlicherweise. Also versteht ihr, das ist immer dasselbe. Du kannst hingucken, wo du willst. In der religiös frommen Welt der Christenheit herrscht das Tun für die Rettung vor, anstatt die Dankbarkeit des Gerettetseins. Und der Apostel Paulus ist genau der, der uns das immer wieder auf das Frühstücksbrot schreibt oder schmiert. Wenn ihr gelegentlich auch mal im Frühstück die Bibel lest, werdet ihr das feststellen können. Also, und dann kommt noch die Auswirkung der Treue des Christus, über die er noch spricht, im Vers 13, 12 und 13, zusammen mit diesem Zuspruch den wir hier vor diesem Gebet erhalten. Ich bitte, sagt er hier, nicht entmutigt zu sein in meinen Drängnissen für euch, welche eure Herrlichkeit ist. Also seine Drängnis ist die Herrlichkeit der Ekklesia. Du kannst da rumdrängen, kannst sagen, unsere Drängnis, die wir haben, ist Teil der Herrlichkeit der Ekklesia. Und dann kommt dieses Gebet. Deswegen, eben weil das so ist, das alles, was ich euch bis jetzt gesagt habe, Paulus, deswegen beuge ich meine Knie zu dem Vater hin, aus dem alle Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Das ist ein starker Satz, gell? Und da wollen wir uns jetzt ein wenig mit beschäftigen, um mal zu ergründen, was das denn für ein Vater ist. Als Überblick noch, dieses Gebet gliedert sich ja in 8 Punkte auf. Erstens deswegen, was ich gerade sagte, beugt er seine Knie, Vers 14. Vers 15 geht es eben um diese Vaterschaft, diese grundlegende Vaterschaft oder Quelle aller Vaterschaften. Wir haben im Vers 16 die Dynamis Gottes, er ist der Geber dieser Dynamis, dieser Vermögenskraft, über die wir ja auch schon öfter gesprochen haben. Vers 17, die Bitte, dass er in unseren Herzen wohne. Und was denn das bedeutet, vielleicht werden wir das heute noch ergründen können. Dann geht es im 18, 19 um die Dimension seiner Liebe. Und Vers 19, noch einmal im zweiten Teil, das ist eigentlich was ganz Starkes, was wir heute nicht besprechen werden, dass wir sozusagen die Vervollständigung der Vervollständigung Gottes sind. Das ist eigentlich nicht zu fassen, wenn du das genau ergründen willst. Dann kannst du eigentlich nur den Mund auflassen, staunen, was hier der Apostel Paulus uns da eröffnet durch den Geist Gottes. Und dann die Zusicherung, dass Gott über alle Maßstäbe hinaus handeln kann, ist wieder was ganz Seelsorgerliches für uns, gell? Zu wissen, ja, der kann viel mehr, als ich mir vorstellen kann. Und gerade wenn es dir schlecht geht oder du ein Problem hast, egal was das ist, dann denk daran, er hat die Lösung schon und die ist viel größer und schöner, als wir uns das vorstellen können. Und lass dich nicht beeinflussen von diesen weltlichen Schwätzern, die sagen, ja, die Frommen, die trösten sich da mit irgendwelchen Sprüchen, damit sie über die Zeit hinwegkommen. Ja, danke, wenn es denn so ist, dann geht einer Wege. Ich weiß, dass es anders ist. Also lasst euch nicht unterkriegen von dieser weltlichen, religiös verbrämten Philosophie, die um uns herum sich immer mehr ausbreitet. Und das gipfelt dann in der Bestätigung der Herrlichkeit Gottes. Also ein super Gebet, gell? Um es mal modern auszudrücken. Und es lohnt sich, dieses Gebet eben mal zu analysieren. Ja, Paulus betet ja auch nicht wahllos, gell? Was hat er denn erlebt? Er ging nach Damaskus, ist ja bekannt, Apostelgeschichte 9, und wollte die Christen umbringen. Auf diesem Weg erscheint ihm der Herr und dreht ihn gerade rum und sagt, jetzt hast du den Auftrag, jetzt machst du das Gegenteil und wirst viele Probleme kriegen. Gell? Also ich werde ihm zeigen, was er alles leiden muss und was er alles tun muss in meinem Auftrag. Jetzt kannst du sagen, ja, ist ja grausam, gell? Wäre Paulus lieber so geblieben, wie er war, wäre es ihm besser ergangen, rein menschlich, ja. Aber das hatte er im Sinn, gell? Und wir kennen ja seine Einstellung aus 2. Korinther 12, wo er dann eben auch sagt, mich bedrückt da etwas, der Dorn im Fleisch, wo manche sagen, ja, es ist ein krankes Auge. Ich glaube das weniger, ich denke eher an ein psychologisches Problem geistlicher Art, also dass eben diese Christenverfolgung das Umbringen von Menschen ihn immer noch belastet hat. Und er deshalb eben sagte, ja, das bleibt jetzt bei mir, damit ich mich nicht erhebe. Denn ihm ist ja fast mehr geschenkt worden als jedem anderen Apostel, wenn es um die Offenbarung des Christus geht. Auch wenn die anderen solche Erlebnisse hatten. Und in diesem Rückblick, so musste auch das Gebet des Paulus beurteilen, seine ganzen Aussagen, seinen Dienst, den er geschenkt bekommen hat, das hat er immer im Sinn, gell? Und deswegen ist es jetzt mein Wunsch, dass ihr das auch begreift. Und ich will euch mal erzählen und später dafür, dass ihr endlich diesen Vater als den Vater mal kennenlernt, der er wirklich ist. Wir kennen ja unsere menschlichen Väter, gell? Und wir sind ja selber fast alle Väter oder Mütter. Und du weißt ja, wie das mit Vätern und Müttern ist. Bei der Gelegenheit sage ich euch gerade noch was, weiß der Herr was. Ich habe ja vor einer reichlichen Woche meine Mutter beerdigt und wir haben das ganz alleine gemacht, im Stillen, nur mit der Familie. Und nicht, dass ihr euch wundert, weil sie das so wollte und ich B wollte, dass mein jüngster Sohn auch kommt. Da wäre es uns nicht gekommen, wenn so viele Fromme da stehen. Und da haben wir ein Zeugnis geben können vom Glauben der Großmutter und Urgroßmutter und meiner Mutter. Und sie haben alle zugehört und haben mal etwas erfahren, gell? Von diesem Vater, der in unserem Leben, in unser Leben hineinwirkt und dass das nicht alles ist, was wir hier an diesem Ort inmitten der Vergänglichkeit des Lebens an diesem Friedhof sehen können. Ja, das ist das Zeugnis. Und dieser Vater, Paulus nennt ihn, ja, wenn wir den Vater uns mal näher anschauen, ja, den Vater der Herrlichkeit. Epheser Kapitel 1, Vers 17 will ich dazu mal lesen, damit das nicht zu theoretisch ist. Epheser Kapitel 1, Vers 17. Die Aussage hier von ihm ist ja, das ist ja auch eines seiner Gebete. Früher hieß es aber das erste, zweite und dritte Gemeindegebet, glaube ich, haben die Glaubensväter gesagt. Ich habe mit dieser Nummerierung ein bisschen Probleme, weil Paulus hat noch öfter gebetet als dreimal. Und deswegen mag ich diese Zahl nicht so. Aber du kannst das gerne so sehen. Das müsste dann wohl hier das erste sein. Also Vers 17, die Bitte des Paulus, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe Geist der Weisheit und der Enthüllung in seiner Erkenntnis. Ja, das ist typisch Paulus, gell? Er bittet darum, dass wir endlich begreifen, was das für ein Vater ist, der Vater der Herrlichkeit. Jetzt stell dir was ganz Herrliches vor. Ich weiß nicht, unsere Kinder das auch schon können, sich was Herrliches vorstellen. Die Nase tropft gerade, gell? Stell dir was ganz Herrliches vor und dann weißt du, das hat einen Vater, gell? Das ganz Herrliche hat einen Vater. Und von diesem Vater kommt alle Herrlichkeit, auch die Herrlichkeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Der Vater der Herrlichkeit. Wenn die Herrlichkeit einen Vater hat, dann müsste die Herrlichkeit ja ein Sohn sein. Ich denke mal heilsgeschichtlich, gell? Und wer ist die Herrlichkeit Gottes, heilsgeschichtlich betrachtet? Paulus hat mal gesagt, die Herrlichkeit des Mannes, ist meine Frau Lischl, die weiß das, ist die Frau. Gell? Das wird nicht immer so deutlich und das sagen wir auch nicht immer, das ist manchmal schwierig. Und das ist alles in dem Sinne, aber das steht so da. Das heißt, die Frau umgibt den Mann. Du kennst das sicher, Männer, wo die Frau schon heimgegangen ist, wie schwierig das ist, wenn die Herrlichkeit weg ist. Und du musst dann selber die Waschmaschine anschmeißen und dann ist der Pullover und die Socken haben dann eine Farbe, was vorher nicht so war, weil eben die Herrlichkeit weg ist. Gell? Und da ist auch die Herrlichkeit bei den Klamotten weg in der Waschmaschine. So einfach ist das. Also wenn das hier schon so ist, was ist denn die Herrlichkeit unseres Gottes, des Vaters, der Herrlichkeit? Das muss doch dann sein Sohn sein. Gell? Wenn er der Vater der Herrlichkeit ist, ist die Herrlichkeit sein Sohn. Die Herrlichkeit des Christus umgibt den Vater. Er ist die Herrlichkeit für den Vater. Er hat die Herrlichkeit des Vaters zu uns gebracht. Dieser Christus ist zu uns gekommen. Wir waren damals nicht dabei, aber wir können das lesen von Augenzeugen. Und da sagt da einer von denen, sagt, zeig uns mal den Vater. Philippus hieß der, gell? Und was hat Jesus gesagt? Modern würde man sagen, wie bescheuert bist du denn, gell? Hast du das noch nicht begriffen? Guck mich da an, da siehst du doch den Vater. Also die Herrlichkeit Gottes ist zu uns gekommen im Sohn. Gell? Die Herrlichkeit, der Vater der Herrlichkeit hat seine Herrlichkeit geschickt. Und jetzt setze ich noch einen drauf, nicht ich, sondern der Geist Gottes durch sein Wort, der uns das deutlich sagt. Bist du ein Teil von Christus oder hast mit ihm nichts zu tun? Ja, wenn du ein Teil von Christus bist, dann bist du ein Teil dieser Herrlichkeit. Also hat Gott seine Herrlichkeit auch heute innerhalb der Ekklesia. Der Vater der Herrlichkeit ist der Vater der Ekklesia und hat sie in seinem Sohn zur Wirklichkeit gebracht. Und wir sind Teil davon. Und da musst du da ab und zu mal dran denken an sowas. Oder gehst du durch diese Welt und denkst, ja, Herrlichkeit Gottes, die ist weit weg, gell, irgendwo in einem siebten Himmel, es sind ja eigentlich nur drei. Und ich warte her, bis ich vielleicht mal davon was sehen kann. Dann guck doch mal in die Ekklesia hinein, vielleicht findest du ein wenig dieser Herrlichkeit. Es gibt immer noch Herrlichkeitsausbrüche auch innerhalb der Glauben, in Gemeinde. Und die muss man gelegentlich wahrnehmen können. Ja, also man könnte noch viel über den Vater der Herrlichkeit sagen. Wir sind ja, unser Thema ist ja das Gebet des Paulus, gell? Das ist ja ein Stück länger als dieser erste Vers. Deswegen müssen wir bei diesem Vater noch ein Stück weitermachen, um dann auch zum nächsten Vers noch zu kommen. Ich finde diese Vaterstellen so wichtig, dass wir uns ein wenig bei dem Vater aufhalten, auch wenn ich selbst das, was ich mir vorgenommen habe, heute nicht schaffen werde. Weil es ist immer wichtig, dass wir uns das langsam anschauen und nicht so schnell. Ich lese noch einen Vers in Römer 8, Vers 15. Römer 8, Vers 15. Da sagt Paulus, bevor er über Israel redet, denn ihr habt nicht den Geist der Sklaverei genommen, nochmals zur Furcht, sondern Geist der Sohnessetzung oder Sohnschaft habt ihr genommen. In welchen, nämlich diesem Geist, wir schreien, steht hier, gerade so griechisch, schreien, aber Vater. Kennen wir alle, gell? Aber Vater, aber ist aramäisch, heißt Väterchen. Und jetzt sagt jemand, ja, Väterchen, Lämmlein, Büchlein. In der Bibel gibt es so viele Verkleinerungsformen. Warum tut Gott das immer verkleinern? Ja, weil das Kleine das große Wort ist, gell? Das Wertvolle, das Wichtige, das Schöne. Und wenn es also hier um Abba, Väterchen geht, dann sagen wir nicht nur Vater, wie mein Sohn zu mir sagt, Vater, so, ich glaube, das ist Hessisch, das ist ein Vater, und, sondern unser Vater, das Väterchen, gell? Nicht Väterchen Frost, das ist wieder was anderes, sondern das Wort Väterchen, das drückt eben dieses Persönliche, diese Zuneigung aus in besonderer Weise. Und deswegen dieses große Wort betont die Lieblichkeit dieses Verhältnisses, also eine Aufwertung und keine Minderung, wenn es um diese Verkleinerungsform geht nach der Grammatik. Also, was ist jetzt das Wichtige hier an diesem Vers noch? Ja, wenn wir sagen Väterchen oder Vater, was tust du damit kund? Dass du ein Sohn bist oder ein Kind, gell? Ich habe euch das ja schon mal erzählt. Ich stand vor etlichen Jahren mal an der Kasse im Supermarkt und vor mir eine Frau mit einem kleinen Kind. Und da rief immer zu mir Vater, gell? Papa, hat er mal gesagt. Und da war das so peinlich. Ja, wenn der Papa sagt, muss er ja wohl mein Sohn sein, gell? Aber die Frau wusste, dass das nicht stimmt. Und das war das Peinliche daran. Also wenn wir zu jemandem Vater sagen oder Väterchen, dann müssen wir doch bewusst, und muss uns doch bewusst sein, dass wir Sohn oder Tochter sind von dem, zu dem wir Vater sagen. Also wenn du beten tust, mein lieber Vater im Himmel oder Väterchen, tust du doch gleichzeitig damit kund, dass du ein Sohn bist. Und wenn wir jetzt weiter gucken, im Römer 15, Vers 16, was findest du denn da? Römer 15, Vers 16, da steht hier, dass Paulus sagt, er ist ein Amtender oder Diener Christi Jesu für die Nationen, priesterlich wirkend am Evangelium Gottes, auf dass die Darbringung der Nationen akzeptabel werde, geheiligt wurden in heiligem Geist. Jetzt habe ich einen falschen Vers gelesen. Das war Römer 15, Vers 6, was ich lesen wollte, nicht 16. Also nochmal. Hier die Bitte des Apostels Paulus in seiner Abschiedsrede, auf dass ihr einmütig mit einem Munde den Geist, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Das ist seine Bitte. Zu unserem Thema, wenn wir Vater sagen und uns damit als Söhne Gottes ausgeben im Glauben, was bedeutet denn das nach dem Vers 6? Da sagt er, Es ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, Moment, da habe ich denselben Vater wie der Christus. Ja, was ist denn das? Dasselbe Vater wie der Christus. Da bin ich doch ihm gleich irgendwie. Also wenn wir denselben Vater haben, gell, oh, da bleibt mir schon wieder die Luft stecken. Gell? Da kommt schon wieder jemand, der sagt, ja, das erschreckt mich. Gell? Das habe ich mir ja schon sagen lassen müssen. Das erschreckt mich, diese Direktheit, mit der du da so sagst, das erschreckt mich. Im Moment, das steht doch hier, gell? Oder habe ich mich verlesen? Ja, dann nimm es doch bitte auch in dein Leben auf, dass ich jetzt noch nicht ihm gleich bin. Das ist offensichtlich. Aber dass wir, wie Johannes sagt in seinem ersten Brief, ihm gleich sein werden, das steht auch geschrieben. Und gleich heißt eben gleich. Sonst wäre es ja ungleich. Gell? Also wenn wir ihm gleich sind oder werden und denselben Vater haben, dann passt das doch zusammen. Nimm es doch mal so hin. Freu dich daran, dass du denselben Vater hast wie der Christus, der weltbekannt ist. Du kannst von Christus reden am letzten Ende der Welt. Die ganze Welt weiß, wer Christus ist. Die Christen sind bekannt. Wir haben auch genug verfolgt, wenn er die Nachrichten auch immer mitverfolgt. Also, der Christus ist nach wie vor ein großer Angriffspunkt in dieser Welt, sodass die, die auch Söhne von dem gleichen Vater sind, verfolgt werden wegen der Tatsache, dass auch der Christus diesen Vater hatte. Also die Vaterschaft, die gemeinsame Vaterschaft macht uns auch gemeinsam Probleme. Und das ist eine Bestätigung dafür, dass es so ist. Verstehst du, so musst du Bibel lesen. Wenn du Bibel liest, musst du mal an solche Sachen denken. Und nicht einfach so den Vers da lesen, ja, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, prima, gell? Denk mal an die Konsequenzen, denk mal weiter, denk mal zu Ende. Und wie viele Leute gibt es, die gerne einen Vater hätten und sie haben keinen, schon im menschlichen Bereich. Der Vater ist wichtig. So, was haben wir noch von dem Vater? Lies mal 1. Korinther 1, Vers 3. Jetzt wird es gefährlich. 1. Korinther 1, Vers 3. 1. Korinther 1, Vers 3. So, der Wunsch hier des Apostels in seiner Begrüßung an die Korinther: Die Gnade ist euch und Friede von unserem Gott Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich glaube, bei euch steht das ein bisschen anders. Die normale Bibel schreibt, glaube ich, von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Möglicherweise schieben da noch einen Artikel ein, der da nicht steht. Weil das klingt ohne Artikel noch viel besser, gell? Da steht im Griechischen Theou Patros, muss jetzt kein Griechisch lernen. Also, zweiter Fall, Genitivkonstruktion. Theou Patros, Gott, Vater. Was fällt dir denn dabei ein, wenn du das liest? Von unserem Gott, Vater. Nicht Gott dem Vater, da machst du dein Genitiv kaputt. Gott Vater. Wenn ich Gott Vater höre, denke ich dran, der muss ja Söhne haben, gell? Sonst wird er doch nicht Vater heißen. Da stünde hier nur Gott. Da hätte doch der Apostel sagen können, Gnade und Frieden von unserem Gott und von Jesus. Da hat er auch irgendwas zu sagen. Nee, er schreibt von unserem Gott Vater. Deswegen habe ich das mit Bindestrich zusammengeschrieben. Gott Bindestrich Vater, damit die Leute mal wach werden und sehen, was hier steht. Gott Vater. Das heißt, der Gott Vater muss einen Sohn haben, sonst wäre er nicht Gott Vater. Was ist denn dann der Sohn, wenn der Vater heißt Gott Vater? Dann muss der Sohn eigentlich Gott Sohn heißen, weil sonst passt das nicht mehr zusammen, gell? Und damit sind wir wieder bei der Göttlichkeit Jesu. Egal, was für Theologen was behaupten mögen, das ist mir jetzt egal. Und ob es die katholische Kirche vertreten oder nicht, ist mir auch egal. Ist denn ihr Problem? Jedenfalls steht das hier so da. Also ist für mich der Christus Sohn in seiner Göttlichkeit auch hier nochmal definiert durch diesen Begriff Gott Vater. Das ist auch nicht die einzige Stelle. Die kommt in Galater 1, 3 nochmal vor. Die lesen wir nachher noch. Oder gleich. Gut, also, er ist der Gott, Vater, der Theopatros. Und hier musste man auf den Akzent achten in der griechischen Schrift. Die haben da so Striche über den Buchstaben, die die Betonung angeben. Einmal nach vorne gerichtet, einmal nach hinten. Ich sage jetzt nicht, wie das Zeug heißt, das musst du dir dann merken. Also wenn es nach hinten gerichtet ist, im Wort, also von euch aus so, gell? Also hier steht der Vater, dann Gott, Vater, und der Strich, also ein Vater ist so, dann heißt es, es ist unbetont, das gehört zum ersten Wort dazu. Wenn der Strich dahin ginge, dann würde man sagen, das ist determiniert, also betont, und hat eine extra Bedeutung. Ist aber nicht so, die Griechen sind schlau, gell? So ein kleines Strichchen zeichnet schon, was das zu sagen hat. Und genau das ist hier der Fall. Ich will jetzt hier keinen Griechischlehrgang halten, nur damit du auch mal eine Begründung hast dafür. Das musst du einfach mal gehört haben. Bald zum Hinterkopf und sag, ja, es ist Gott Vater und Gott Sohn, Punkt. Egal, was die Theologen daraus gemacht haben. Biblisch ist das korrekt und wir glauben, dass Christus Göttlichkeit hat. So, und das lernen wir vom Vater. Gut, nächster Schritt, 1. Korinther 8, Vers 6. 1. Korinther 8, Vers 6. Der Vater, zu dem Paulus betet, zwischendurch, gell, damit wir noch wissen, wie unser Thema heißt. 1. Korinther 8, Vers 6. Oh, du siehst, das ist so spannend, da könnte ich hier den halben Tag mit verbringen jetzt, wenn wir reden über den Vater, gell. Und ich denke, das tut uns allen gut, das auch mal so zu machen. Also 1. Korinther 8, Vers 6. So ist jedoch für uns nur ein Gott, der Vater, aus dem das All ist und wir hinein in ihn, und ein Herr, Jesus Christus, durch den das All ist und wir durch ihn. Und was sagst du jetzt dazu? Also es gibt einen Gott, den Vater, aus dem das All ist. Und es gibt einen Herrn, Jesus Christus, durch den das All ist. Jetzt wird es schon wieder schwierig, gell? Wie kriegen wir das zusammen? Ja, uns ist doch bekannt nach Römer 11, Vers 36, dass aus ihm, durch ihn und hinein in ihn das All ist. Das ist Heilsgeschichte, die wir ja schon oft genug besprochen haben. Also, wenn es einen Gott gibt, aus dem alles ist, ist das so schwer zu verstehen. Was ist denn aus diesem Gott herausgekommen? Der Sohn, gell? Deswegen heißt er nämlich jetzt Gott Vater, weil er einen Sohn hat. Also ist aus dem Vater der Sohn herausgekommen. Da sagt uns die Bibel, Johannes 1, das ist der Einzige, der aus dem Vater gekommen ist. Und wo kommt jetzt das All her? Nach Hebräer Kapitel 1, aus dem Christus, weil der ist der Schöpfer. Also er hat alles andere aus sich herausgestellt. So, wenn jetzt hier Paulus sagt, es gibt einen Gott, aus dem alles ist, hat er da was Falsches gesagt? Natürlich nicht, weil es geht ja hier um die grundlegende Tatsache, dass Gott der Ursprung von allem ist, keine Frage. Aber es gibt eine Reihenfolge, eine Ordnung in der Heilsgeschichte. Und als zweites ist aus dem Christus die Schöpfung gekommen. Wo war die denn vorher? In dem Christus, gell? Und wo war der Christus? In Gott. Also ist aus Gott das ganze All gekommen, logisch. In dem Christus. Nicht getrennt von ihm. Sonst wäre ja zwei was aus Gott gekommen. Die Bibel sagt aber, es kommt nur ein was aus Gott. Also was zusammen. Also wenn du zwei Kugeln ineinander steckst und die wieder in Gott rein, ist derselbe Effekt. Das ist eigentlich schon für uns eigentlich ganz einfach zu verstehen, sowas. Deswegen ist das hier kein Widerspruch. Und es gibt nur einen Herrn, nämlich Christus Jesus, ist auch kein Widerspruch. Wenn du diesen Gott-Begriff, dem Herr-Begriff und den allen mal nachgehst, siehst du, das wird immer für Vater und Sohn gleichermaßen benutzt, diese Begriffe. Also heilsgeschichtlich sind die beiden nicht zu trennen, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das ändert nichts an der Vaterrolle und an der Sohnrolle, aber die wesenhafte Göttlichkeit, die ist gleich. Und darum geht es. Und deswegen ist aus dem Vater alles. Sonst wäre er kein Vater. Wenn aus ihm nichts herausgekommen wäre, wäre er nur Gott, in Anführungszeichen, und kein Vater. Aber er ist ja der Vater, sagt Paulus. So, was ist er noch für ein Vater? Wir gehen ja so der Reihe nach durch das Neue Testament. Du siehst, es ist keine Wertung, sondern einfach Bequemlichkeit. Dann brauchst du mal nach hinten blättern. 2. Korinther 1, Vers 3. 2. Korinther 1, Vers 3. Gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, der Mitgefühle und Gott allen Zuspruchs. Also, der Vater unseres Herrn Jesus Christus hatten wir schon. Es ist auch noch der Vater der Mitgefühle. Ja, das ist schön, gell? Wenn du einen Vater hast, der mitfühlen kann mit dir. Der weiß, wie es uns geht. Warum weiß er wohl, wie es uns geht? Ja, er ist allwissend, er weiß sowieso alles, gell? Aber er hat ja seinen Sohn geschickt und das sagt uns der Hebräerbrief, der musste mitleiden, um das zu lernen, wie das ist und so weiter. Und wenn jetzt Vater und Sohn in ihrer wesenhaften Göttlichkeit eins sind, hat der Vater im Sohn gelernt, wie es uns geht. So einfach ist das. Und deswegen sagt ja eben auch der Jesus zum Philippus, guck mich an, gell? Da siehst du den Vater. Deswegen war Gott in Christus auf Golgatha und so weiter. Also die wesenhafte Einheit ist auch eine mitfühlende Gemeinschaft und Einheit im Geist. Nämlich Geist ist ja Gott wesenhaft. Und wenn es also ja ist, da ist der Vater der Mitgefühle, dann hat er diese Mitgefühle als Vater ganz besonders auch im Sohn kennengelernt. Weil das war die Voraussetzung dafür, damit er der Vater der Mitgefühle sein könnte. Und wenn ich das doch weiß, da geht es mir gleich besser. Gell? Wenn ich weiß, dass Gott weiß, wie es mir eben geht und dass er das nachfühlen kann und dass er mitfühlen kann. Was macht denn ein Kind, wenn es verzweifelt ist und die Mutter sagt, stell dich nicht so an, gell? Ja, dann wird es noch mehr verzweifelt sein, gell? Aber wenn ein Kind dann von seiner Mutter Mitgefühl, Verständnis erfährt, vielleicht auch Zurechtweisung in Milde oder wie auch immer, dann geht es ihm gleich besser. Also wir brauchen immer nur an dieses Verhältnis denken. Kind, Vater oder Kind, Mutter ist ähnlich in diesem Zusammenhang. Also der Vater der Mitgefühle, das gibt mir Trost, Geld, Zuspruch, Gewissheit und ich weiß, er versteht mich. Jetzt kommt eine etwas schwierigere Stelle. Epheser 3, Vers 14, 15 ist ja in unserem Text enthalten. Ich will aber Epheser 4, Vers 6 lesen. Dazu Epheser 4, Vers 6, weil das daran anschließt. Gestern war es noch hier drin, heute auch, genau. So, hier lesen wir, es ist ein Gott, das sagt er vorher, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Das ist ein ganz gefährlicher Vers. Kennst du den Begriff des Pantheismus? Pan heißt alles, Theos ist Gott. Also Pantheismus heißt, alles ist Gott. Steht das nicht hier? Hat er eben gesagt, er ist Gott und Vater über allen, durch alle und in allen. Da steht nicht dabei, in allen Gläubigen. Gell? Das ist hier pauschal, gilt das für die ganze Schöpfung. Und als Naturwissenschaftler, Gerhard, gell, da sind wir uns ja einig, ich bin keiner, aber du, es ist eigentlich, Gottes Wesen ist, durchdringt die ganze Schöpfung. Ohne seinen Geist geht gar nichts, gell? Und in jedem Stein, in jeder Kuh, in jedem Grashalm, nicht nur in uns Menschen und Engeln, ist das Wirken Gottes zu sehen. Er erhält seine Schöpfung. Lesen wir auch in der Schrift. Also haben die doch recht, diese Pantheisten, wenn sie sagen, alles ist Gott, oder nicht? Aha, Gott. Ja, weißt du, was der Hauptunterschied ist? Sie lehnen die Person Gottes ab. Das heißt, sie sagen, es gibt keinen persönlichen Gott, sondern die ganze Schöpfung ist Gott. Das ist der Punkt. Sie haben also zur Hälfte recht, gell? Und wie ist das mit der halben Wahrheit? Die halbe Wahrheit ist eine Lüge, gell? Danke. So, jetzt, wie sieht denn das bei den anderen aus? Es gibt ja noch eine Gegenpart. Die, ich bin jetzt mal ganz hart, ich dürfe mir das leisten heute Morgen, die Prediger und die geistlichen Hirten und Lehrer, die der Meinung sind, die Mehrheit der Menschheit wird für immer an irgendeinem höllischen Ort gequält, weil sie gar nicht wollten, was Gott will. das sind ja die, die auf der anderen Seite stehen, die sagen, Gott ist in gar niemandem. Er ist nur in den Gläubigen. Wenn du nicht heute und so weiter, gell, und heb den Finger hoch, dann bist du für immer verloren und wirst für immer gequält, weil Gott ist nur in den Gläubigen. Die haben viele, viele Bibelstellen überlesen. Eine davon ist 1. Korinther 15, 28, dass Gott mal allen alles sein würde. Und dann sagen sie, wenn du ihnen das vorhältst, ja, Moment, dieses Wort, was hier steht, das alle hat zwei Bedeutungen. Nämlich alle in Christus und alle in der Hölle. Gell? Und MacArthur steht da oben drauf, das ist Englisch, MacArthur auf der Studienbibel, der hat eine interessante Fußnote, und er sagt, ewiges Leben haben alle, gell? Die einen im Himmel, die anderen in der Hölle. Und damit ist er fertig. Und das ist die Sorte von Prediger, die hat die andere Hälfte der Wahrheit. Und damit, Reinhold, auch eine Lüge, gell? Also zwei halbe Wahrheiten, zwei Lügen. Wenn du die mal zusammenbringen tätest, dann wüsstest, Gott ist in allen, aber in den Ungläubigen. Nur die müssen das noch lernen, gell? Die sind auf dem Weg dahin. Die ganze Schöpfung, Römer 8, wartet auf die Enthüllung der Söhne Gottes, damit es auch herrlich wird wie die Söhne Gottes. Dann könnten die eigentlich zusammen was machen, gell? Wenn die das begreifen, die hätten die andere Hälfte. Eins.
Gott, der in allen ist, hat mit allen Arbeit. Ja. Nichts kann ungereinigt in ihm zurück.
Genau, danke. Also, dass der Weg durch Gericht, Erziehung und so weiter geht, ist klar. Wir lesen gleich noch, ich hoffe heute, die Erziehungsverse vom Vater. Gell? Also du siehst hier ganz deutlich, eine halbe Wahrheit nutzt nichts, wenn du die andere Hälfte nicht kennst. Und das habe ich wie oft schon erlebt, dass es auch unter den Brüdern gelegentlich eben Meinungen gibt, die sind zum Teil richtig, ja, dieser Teil der Wahrheit ist richtig, aber da fehlt noch was, da fehlt die andere Seite dazu und man bräuchte sich gar nicht streiten, wenn man beide Seiten sehen könnte. Also Pantheismus ist nur die halbe Wahrheit und die Höllenprediger haben die andere Hälfte der Wahrheit und die müssen wir irgendwie zusammenbringen. Schaffen wir das? Nee, wir nicht, das kann auch Gott, gell? Der Herr weiß, wann, wer, wie viel davon erfahren darf. Und siehe Paulus, bei ihm hat es geklappt, zu einer Zeit, wo er es gar nicht wollte, und so wird es auch den anderen wahrscheinlich gehen, dass sie überrascht werden davon. Ja, und damit sind wir bei Hebräer 12. Ihr seht, wir neigen uns dem Ende des Neuen Testamentes zu. Hebräer Kapitel 12, Vers 7, also ein sehr unangenehmer Vers, aber der gehört auch dazu. Und hier geht es um die Notwendigkeit der Erziehung. Da sagt er, zur Züchtigung erduldet ihr. Ihr, ich gehöre auch dazu, gell? Zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Ja, was ist das für ein Vater, der seine Söhne als Söhne behandelt? Er sagt hier, denn wäre der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Also wenn dein Vater dich machen lässt, was du willst, und dem das völlig egal ist, dann ist er eigentlich nicht dein Vater, sagt ja Paulus. Gell? Oder wenn die Mutter für unsere Kinder, haben wir heute ein Kind hier dabei, wenn das Kind von der Mutter nicht erzogen wird, dann merkt das irgendwann, die interessiert sich für mich gar nicht. Gell? Das kann nicht meine Mutter sein. Und deswegen ist es wichtig, wenn du erzogen wirst, hast du die Gewissheit, dass du ein Sohn Gottes bist. Wenn du seine Hand nicht spürst in deinem Leben, erziehungsmäßig, dann kannst du mal in Zweifel kommen, kannst denken, er hat mich wohl vergessen. Gell? Also betrachten wir die unangenehmen Dinge in unserem Leben als Erziehung seitens des Vaters. Und damit habe ich die Gewissheit und Bestätigung, dass er mein Vater ist. Weil sonst würde er mich laufen lassen. Der wäre steinreich, kann gesund, wüsste alles und wäre in der Welt. Gell? So als Rockefeller-Typ oder irgend sowas. Aber dann wüsste ich mal, das ist nicht mein Vater. Gell? Der Gott gibt es nicht, der ist irgendwie weit weg. Gut, also wenn wir aber bedrängt sind und all das erleben, was wir erleben, haben wir die Gewissheit, und das ist kein Spruch, das steht hier, dass er uns erzieht. Danke, wenn es so ist. Und deswegen dürfen wir Danke sagen, auch wenn es mal wehtut. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Römer 12, Vers 9. Der Hebräerbrief ist doch auch interessant. Gleich zwei Verse weiter. Ferner hatten wir die Väter unseres, ich muss nochmal gucken, dass ich es richtig lese, ja. 12 Vers 9, ja. Ferner hatten wir die Väter unseres Fleisches als Züchtiger und scheuten sie, sollten wir aber nicht vielmehr dem Vater der Geister untergeordnet werden und leben? Was ist denn das jetzt für ein Vater? Der Vater der Geister. Das klingt ja schrecklich, gell? Wie viele Geister gibt es denn? Da gibt es einen Geist nach 2. Korinther 11, Vers 14, von dem sagt Paulus, der tut sich so ausgeben, als sei er ein Engel des Lichts. Zu dem komme ich gleich. Ist er auch der Vater dieses Geistes, wenn er der Vater aller Geister ist? Ja, offensichtlich ja. Aber als er Vater wurde von diesem Geist, war der noch kein schlechter Geist. Das ist der Unterschied. Gell? Das heißt, die Entstehung dieses Geistes ist nachgeordnet. Der kommt nicht aus Gott heraus in dieser Form, sondern wurde ein solcher Geist. Wenn dein Sohn oder deine Tochter was macht, was dir überhaupt nicht gefällt, ganz extremster Art, ja, ist er dann nicht mehr deine Tochter. Gibt es ja, gell? Sagt der Vater, du bist ab heute nicht mehr mein Sohn, gell? Und schmeißt ihn raus. Ja, das ist Theorie. Gell? In der Praxis muss man aufs Standesamt gehen. Da gibt es eine Liste, da steht das drin. Das kannst du nie mehr löschen.
Und das Sozialamt fordert dann den Unterhalt trotzdem ein.
Ja, danke. Also die rechtliche Lage mal außen vor gelassen. Erbmäßig, gentechnisch, das geht gar nicht. Du kannst die Sohnschaft des Sohnes nicht leugnen. Er ist und bleibt dein Sohn, Punkt. Also wenn es da auch Geister gibt, die nicht das machen, was Gott will, ist er trotzdem ihr Vater. Da ändert sich gar nichts dran, weil alles ist aus ihm. Alles. Und da gehören auch diese Geister dazu. Und verstehst du, sowas kannst du auch nur predigen, behaupten, drüber reden, wenn die Leute bereit sind, zu Ende zu denken beim Wort Gottes lesen und nicht so oberflächlich ihrer Religion den Vorrang geben. Du musst dich mal lösen von diesen ideologischen Vorprägungen aus der Religion, aus der du kommst. Ich sage das zu mir, gell? Weil ihr wisst ja, wo ich herkomme. Und manch einer von euch kommt auch woanders her. Und das müssen wir einfach mal überwinden, sondern wortgemäß denken, lesen, reden. Dann wird es viel besser und spannender. Der Jakobus hat uns auch noch was zu sagen. Jakobus Kapitel 1, Vers 17 von diesem Vater. Das kennt ihr ja alles. Aber trotzdem müssen wir mal drüber reden. Da heißt es doch, jede gute Gabe und jedes vollendungsgemäße Geschenk ist von oben herabkommend von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist oder ein Wechsel zu Beschattung. Alles Gute kommt von oben. Den Spruch kennen wir, gell? Alles Gute kommt von oben. Das haben die daher. Und wir glauben das nur, die anderen spotten drüber. Also, woher? Von dem Vater der Lichter. Steht hier, welche Lichter? Nein, also der Vater der Lichter. Muss ich also sagen, alle Lichter sind Söhne Gottes. Aber wenn es falsches Licht ist, muss wohl ja, sein Ursprung da, nicht die Falschheit, sondern der, jene Wesenhaft, der das jetzt darstellt. Denk wieder an den Engel des Lichts, an den Diabolos, an den schlechten Geist. Diese Irrlichter werden ja erzogen. Gell? Gott tut ja keinen Zwingen, sondern Gott erzieht die und bringt sie in seine Herrlichkeit zurück. Das dürfen wir glauben. Also, er ist der Vater auch der Lichter, die nichts taugen. Weil er erzieht sie. Wir haben im Hebräer gelesen, Kapitel 7 oder 12 war es. Was ist das für ein Vater, der seine Kinder nicht züchtigt? Also wenn er die Schöpfung erzieht, auch die Engel und die Menschen, alles was es gibt, macht er doch damit deutlich, ich bin euer Vater, sonst würde ich euch nicht erziehen. Das wäre der Umkehrschluss wieder, gell? Aus dem Lesen der Schrift. Und so musst du die Bibel lesen. Dann siehst du, also wenn da steht der Vater der Lichter, dann ist er auch der Vater aller Lichter. Nicht nur von ein paar Lichtern, auch den Lichtern, die uns vielleicht nicht gefallen. Gut, auch der Petrus gibt uns noch einen Hinweis. 1. Petrus 1, Vers 2. Hier haben wir zwei Hinweise. 1. Petrus 1, Vers 2. Er spricht hier in seiner Begrüßung und sagt, das alles ist gemäß Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in Heiligung des Geistes, im Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi und so weiter. Gnade und Friede. Also, die Zerstreuung, alles was damals passiert ist, geschah gemäß Vorkenntnis Gottes, des Vaters. Also der Vater Gott, der Gott der Vater ist, hat Vorkenntnis, Vorherwissen, könnte man vielleicht noch besser sagen. Der Gott des Vorherwissens, der Vorherkenntnis. Wenn ich das ernst nehme, müsste ich also sagen, Gott weiß alles vorher. Das glaube ich mir auch, gell? So, das ist schön, gell? Wo kannst du Leute so viel auf einen Haufen finden, die da sagen, ja, das ist so, gell? Das ist schwierig. Ich treffe gelegentlich so Leute, weil ich ein bisschen rumkomme. Aber bei euch wird das vielleicht schwieriger sein, ne? Da geh mal in deine Nachbarschaft oder wenn da irgendeiner Geburtstag hat und frag, glaubt ihr, dass Gott alles vorher weiß? Da wird es wahrscheinlich schwierig werden, gell? Und da sind viele, viele Zweifel dabei. Und das macht mich still. Er weiß vorher, ob ich nachher, wenn ich heimfahre, da oben an den Baum fange. Ich sage, das war so ganz hart. Das wüsste er jetzt schon. Und dann wüsste ich, wenn ich jetzt an den Baum fahre in einer Stunde, er hat das vorher gewusst. Ja, keine Angst, gell? Wir müssen keine Angst haben. Christa fährt jetzt mit jemand anders heim. Ich will das nur als Beispiel bringen, dann dürfe ich auch das aus seiner Hand nehmen, weil er damit mit diesem Vorherwissen auch schon die Lösung vorher weiß, warum das gut ist und so weiter. Verstehst du? So musst du mit ihm leben dürfen können. Und dann weißt du, es ist der Vater, vor dem Paulus seine Knie beugt und zu dem er betet. Gleich im nächsten Vers, 1. Petrus 1, Vers 3, heißt es ja noch, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gemäß seinem vielen Erbarmen uns wiederzeugte, neu werden ließ, hinein in lebende Erwartung durch Auferstehung Jesu Christi aus Gestorbenen. Der Gott hat und Vater hat viel Erbarmen, heißt ja, viel Erbarmen. Erbarmen ist schon gut, gell? Wenn einer sich erbarmen kann. Jetzt hat er viel Erbarmen, der Vater. Viel, vieles viel. Gell? Wie viel wissen wir nicht. Aber wenn bei Gott was viel ist, das ist ganz viel. Und bei Gott ist ganz viel, nach Römer Kapitel 5, alles. Weil er sagt, die vielen beim Adam, denen geht es genauso wie denen bei Christus. Die alle bei Adam sind auch die alle bei Christus. Also er tut viel mit allen gleichstellen im Römerbrief, Kapitel 5. Wenn er also viel Erbarmen hat, sagt schon, dann hat er alles Erbarmen, gell? Da ist nichts mehr übrig, da bleibt gar nichts mehr übrig. Das viele Erbarmen ist alles Erbarmen. Ha. Ja, schrei mal Halleluja, gell? Und dann weißt du, das ist doch wunderbar. Und das ist unser Vater, gell? Und ich will hier noch was aus dem Petrus lesen, in Vers 17 im gleichen Kapitel. Dreimal Vater, in 1. Petrus 1, gell? Vers 17. Und wenn er euch auf den Vater beruft, den unparteiisch Richtenden gemäß dem Werk eines jeden, so wandelt die Zeit eures bürgerrechtslosen Wohnens in Furcht. Wir berufen uns auf den Vater, der unparteiisch richtet. Das ist schön. Wo findest du das heute noch? Gell? Heute hast du, wer das meiste Geld hat und den besten Anwalt, der gewinnt. Gell? Und Recht haben ist eine zweite Sache. Es geht nicht mehr um Recht haben, es geht nur noch um Juristerei. Also, der Vater ist unparteiisch in seinem Handeln, zu dem Paulus betet. Das finde ich herrlich, gell? Und das ist mein Vater und dein Vater, unser Vater. Und das wissen wir, wenn er uns erzieht, wenn er uns zurechtbringt, wenn er recht spricht, auch zwischen den Brüdern, dann geschieht das unparteiisch. Nicht, weil der eine schlauer ist und schöner aussieht oder sonst was. Wir handeln ja nicht nach dem Ansehen der Menschen, wie Paulus sagt, sondern es geht um das Wesenhafte. So, und das Schönste zuletzt vom Vater, gell? 1. Johannes 2, Vers 15 und Kapitel 3, Vers 1. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht den Kosmos, aber auch nicht die in dem Kosmos. Wenn jemand den Kosmos liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. 3, Vers 1. Seht, welche Art Liebe uns der Vater gegeben hat, auf dass wir Kinder Gottes gerufen werden sollten. Und wir sind es. Deshalb kennt uns der Kosmos nicht, weil er ihn nicht erkannte. Also die Liebe, die in uns ist, nach 1. Johannes 4, Vers 16, will ich auch noch lesen, weil das noch dazu gehört. Und wir haben erkannt und geglaubt, sind dem treu, die Liebe, welche Gott in uns hat, in deiner Bibel steht zu uns, wirklich er hat Liebe in uns. Also Römer 5, Vers 5, ausgegossen in den Herzen und so weiter. Also der Vater der Liebe, zu diesem Vater hin, der auch die Liebe in Person ist, betet der Apostel Paulus. Und ich denke, wenn wir diese Vatergedanken von heute Morgen mal in unser Leben hineinnehmen können, den Rest mal später, weil man weiß ja nie, wie lange man dazu braucht, um sowas zu machen, dann in der Gemeinde, dann ist das für uns ein Zuspruch ganz besonderer Art, nämlich jetzt zu wissen, das habt ihr vorher auch schon gewusst, aber aufs Neue ganz deutlich zu wissen, das ist wirklich ein Vater im absoluten Sinn des Wortes. Und wenn du keinen menschlichen Vater hast oder der nichts taugt oder was immer das ist, denk dran, diesen Vater hast du auf jeden Fall. Und mit diesem Vater können wir durch diese Welt gehen, bis dahin, dass wir, wie Römer 8, 23 sagt, von unserem irdischen Leib freigelöst sind. Und ja, alle, die schon dort sind, wissen das jetzt. Man kann von oben zuschauen und zuhören. Und auch das kann uns trösten. Danke, Amen.